Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Camperman Podcast. Heute wieder zu zweit mit meinem sehr geschätzten Beifahrer Gerd. Und wir sprechen heute über eine mobile Auszeit der Autorin Anja Kocherscheid, die ein Buch geschrieben hat, nämlich Lasterleben, in dem sie beschreibt, was sie mit ihrer vierköpfigen Familie alles so erlebt hat. Ich habe leider mir eine neue Box kaufen müssen, weil meine durch eine Überspannung abgeraucht ist. Und ich bin großer Fan der Firma Bose und dazu erzähle ich euch ein bisschen was. Und dann haben wir unseren rasenden Reporter Florian von den Nordic Van Crews losgeschickt, der für euch den Platz Camping Stukkampuk auf Fehmarn besucht hat. Der ist wohl sehr, sehr schön, wie er berichtet. Und all das hört ihr in dieser Folge. Also viel Spaß.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Na Gerd, wie war's auf der Insel?
Ich bin ganz froh, dass heute das Themenpaket so geschnürt ist, dass ich nicht viel sprechen muss, sondern ich einfach anlächle, winke und sagen wir mal so, es war genial. Es ist mit den richtigen Leuten, den richtigen Event zu gestalten, da kann also schon mal erstmal nicht schief gehen. Und jetzt, nach 3 Tagen Pause dazwischen, hätte ich auch schon wieder Bock, aber ich bin körperlich immer noch nicht in der Verfassung.
Ja, und wir hatten uns ja darauf geeinigt, was auf Helgoland passiert, bleibt auf Helgoland. Ich habe da ja vielleicht auch ein paar Impressionen mitgenommen auf unserem Instagram-Kanal. Sah auf jeden Fall gut aus. Aber schön, dass du wieder da bist und dich da nicht irgendwie von irgendeinem Wal hast mitnehmen lassen oder irgendwas.
Nein. Ich habe da auch eingekauft und ich habe da irgendwie das mir gut gehen lassen. Das ist super
gut.
Und du hast natürlich vollkommen recht, die Insel ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also es ist schon toll da. Es ist schon gut. Ist wirklich gut.
Ja, es ist natürlich, also für uns Nordlichter, die wir ja den Norden so mögen und Dänemark, ist das eigentlich wirklich toll. Ja, finde ich auch. Aber du hast ja in der Zeit, in der du zurück warst, ganz fleißig dich schon wieder um neue Themen gekümmert und wie ich finde, einen wirklich bemerkenswerten Beitrag erstellt. Aber was erzähle ich denn? Erzähl du doch mal.
Nur ganz einfach, ich habe irgendwie... Ich bin ja bei, wie viele andere auch, so beruflich viel bei LinkedIn und irgendwie kommt das mal so, dass man von irgendjemandem was hört oder liked jemand was und dann gucke ich gerne mal, was wurde da geliked und dann durch Zufall habe ich gesehen, dass da ein Mädel ihr Buch vorgestellt hat, das sie geschrieben hat und ich fand den Namen schon so geil. Das heißt, du hast da irgendwie etwas, was ist das denn? Lasterleben, was ist das denn? Hat da jemand von seinen Süchten oder von irgendwas anderem gesprochen? Natürlich nicht, sondern von einem großen LKW, einen alten umgebauten THW-Laster, Lasterleben. Und da ist so, das klar, wunderbar, Faust aufs Auge. Die hat nämlich davon geschrieben, dass das Buch jetzt rauskommt, was sie im Selbstverlag veröffentlicht hat. Da habe ich ein bisschen weitergelesen, Anja Kocherscheid, okay. Und dann stellt sich heraus, Mensch, die kommt auch ein bisschen aus den Medien, also kann die wohl auch schreiben. Und dann habe ich sie mal angeschrieben, sag mal, Anja, wie sieht's aus? Hast du Bock im Podcast mal darüber zu erzählen? Warum hast du diesen Wagen gekauft? Wo ging es überhaupt hin? Und warum bist du wieder zurückgekommen und so? Was hast du erlebt? Und da hat sie Bock drauf gehabt und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, nämlich auf ihrer Website, verlinke ich auch noch, findet man nämlich eine kleine Prologgeschichte und das ist total spannend. Also dieses, es geht geil los. Also wirklich. Also sie erzählt, wie sie an der Grenze steht in Mexiko. Irgendwo, allein in Mexiko, würde ich sagen. Und dann Straßensperre ist und seltsame Leute da stehen und irgendein Typ macht eine Tür auf, setzt sich zu den beiden Erwachsenen ins Fahrerhaus, zwischen die Sitze, lächelt rum, macht Gestiken zu den Leuten, die Straßensperre haben. Die fahren, dürfen dann weiterfahren. Plötzlich hupt er dann da einfach mal so auf dem Lenkrad rum und die sind völlig konsterniert, wissen nicht, was sie machen sollen. Spanisch geht zwar ein bisschen, aber eben halt nicht so gut, dass sie wirklich alles verstehen. Und dann sagt er irgendwann mal so, ja, und jetzt, dass wir durchkommen, kleines Geschenk wäre ganz nett, ein kleiner Tipp. Und ich sage, ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier los? Und dann auf einmal geht es dann so, dass sie dann sagt so, ja, du, ich hab kein Geld da, kein spanisches Geld hier oder sowas. Nö, Dollar gehen auch. So, 20 wären mindestens ganz gut. Ich habe nur $3. Wir waren in den USA gerade und wir haben nur $3. Und da guckt die ganz komisch an und dann auch nicht mehr freundlich. Meine, also da weiß ich auch nicht, also ob die das jetzt so gut finden, wenn ich da jetzt zurückkomme. Und es stark genervt aus, aber die sind dann schon die ganze durch. Und wie es dann weitergeht, steht im Buch. Und dieser Einstieg war ziemlich geil, also muss ich sagen. Und darauf habe ich sie angesprochen und wie die Geschichte weitergeht. Das hören wir jetzt.
Interview der Woche.
Mensch, jetzt sitzt Anja vor mir, nachdem ich dich gerade noch quasi in Mexiko verortet habe und irgendwie gesehen habe, dass du wahrscheinlich mit deinem Leben gerade irgendwie kämpfst und irgendwie hoffentlich da heil rauskommst. Jetzt sitze ich dir gegenüber. Du siehst ganz gut aus, dafür, dass du so den Schreck in den Knochen hattest. Herzlich willkommen bei Camperman, Anja.
Moin Gerd, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich lebe noch, tatsächlich.
Du, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch. Toll, dass du deine ganzen Geschichten, die du mitgebracht hast, aufgeschrieben hast und auch so offen damit umgegangen bist, so warum du losgefahren bist und was du für Beweggründe hattest. Und auch Gratulation zu dem genialen Titel. Also ich finde das wirklich, wirklich gelungen, was du da irgendwie, das Cover ist schön, der Name ist geil und die Geschichte ist sehr vielversprechend. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Da habe ich tatsächlich ein bisschen länger dran überlegt an dem Titel, aber irgendwann kam er dann über mich.
Das ist manchmal so, unter der Dusche, ne? Da hat man manchmal die besten Ideen, genau, an einer Stelle, wo man nicht damit gerechnet hat und zack, ja, warum eigentlich nicht? Ich dachte erst so, geil, geht's um Alkoholismus, geht's um irgendwelche anderen Dinge, welche Laste habe ich denn noch so im Leben? Und dann so, ach nein, wie genial, das ist super.
Ja, genau.
Aber holen wir mal die Leser rein, also das ist die Hörer rein, das ist irgendwie ganz spannend. Du hast irgendwie ein Buch geschrieben über, ja, sag ich mal, deinen Umzug in einen großen THW-LKW, würde ich mal sagen, aber das ist noch nicht alles. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen so, wie der ganze Quatsch losging, also bevor du geschrieben hast, also worüber hast du geschrieben?
Genau, ich habe darüber geschrieben, wie wir als Familie tatsächlich einen Ausweg gesucht haben aus unserem Hamsterrad. Also es war so, wir haben in Hamburg lange in erster Linie gearbeitet, mein Mann und ich, und die Kinder liefen nebenher und das hat uns beiden irgendwie sehr zu schaffen gemacht. Und wir haben irgendwann gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir sehen unsere Kinder, Familie nur am Feierabend. Und andere Menschen kennen die fast besser als wir, also Kinder, Gärtner und so weiter, Lehrer. Und dann haben wir gesagt, unsere Prioritäten müssen irgendwie verschoben werden. Und ja, dann kam uns die glorreiche Idee, wir sollten uns irgendwie eine Auszeit nehmen. Und ja, dann haben wir überlegt, was könnten wir machen? Ich war schon immer irgendwie hatte immer so einen Reisebug irgendwie. Ich wollte die Welt sehen und habe gesagt, und mit den Kindern wäre das noch viel cooler, weil die sehen ja alles nochmal durch ganz andere Augen. Und ja, dann haben wir uns eigentlich willkürlich, muss man sagen, das Ziel war gar nicht so wichtig, sondern wir haben irgendwie gesagt, wir brauchen eine etwas längere Strecke, eine, die vielleicht so ein bisschen ermöglicht, dass man nicht so den riesen Kulturschock am Anfang hat, sondern so langsam reinkommen kann. Also haben wir gesagt, okay, Nordamerika wäre ja ganz okay, das ist ja noch vergleichbar vielleicht mit Europa, und dann aber immer abenteuerlicher wird, weil wir wollten schon Abenteuer auch erleben und sind dann eben ja nach Süden gefahren und mit der Aussicht, dass es dann auch ja mit spätestens in Mexiko richtig abenteuerlich.
Das ist doch Quatsch, was du da erzählst. Also meine ernsthaft, du sagst jetzt hier so, ja, wir wollten es uns einfach machen, so einen Kulturschock, und dann gehen wir nach Nordamerika mit dem Camper, mit irgendeinem Camper, fahren wir immer nach Nordamerika und denken so, das klappt so einfach. Aber das geht ja nun nicht so einfach. Also erstmal musst du das richtige Fahrzeug haben, man muss sich ein bisschen vorbereiten, denn diese Überfahrt kostet sicherlich auch ein Schweinegeld. Also bist du immer so, dass du einfach sagst, ach, wir machen das einfach so, oder wie ist das so bei dir?
Also das war natürlich jetzt verkürzt dargestellt, aber doch, im Grunde genommen sind wir schon recht spontane Typen, das muss man schon so sagen. Also diese Entscheidung, das zu machen, haben wir auf einer Wanderung gefällt, wo wir uns quasi als Paar einfach eine Auszeit genommen haben und gesagt haben, ja, wenn wir jetzt eine Auszeit machen wollen, dann ja. Wie können wir das gestalten? Dann haben wir natürlich die Suche nach dem richtigen Fahrzeug. Das hat schon noch ein bisschen länger gedauert. Da war auch mein Mann eigentlich federführend dabei, weil ich wäre persönlich nicht mit so einem riesen LKW losgefahren. Und er hatte aber sehr viel recherchiert, und wie das dann so ist, ne, man guckt sich irgendwie andere Vanlifer an und man kommt dann auf Ideen. Und er hat gesagt, guck mal, hier so ein alter Rundhauber, das ist doch total cool, die fahren da in Südamerika auch rum, dann haben wir voll den Sympathiebonus und außerdem gibt's überall Ersatzteile. Und ja, und ich habe gesagt, okay, ja, dann brauchen wir aber auch einen LKW-Führerschein und der Ausbau ist ja auch nicht so ganz ohne. Und ja, aber im Endeffekt hat uns das schon gereizt, das einfach zu machen. Und wir hatten, dadurch, dass wir so viel gearbeitet haben, natürlich auch ein bisschen was gespart und haben gesagt, wir arbeiten ja nicht, um irgendwie Unsummen von Geld anzusparen, sondern wir wollen leben. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, lass doch das, was wir da jetzt gespart haben, einfach so einsetzen, dass wir davon richtig was erleben.
Okay, aber trotzdem, ich muss nochmal nachhaken. Von der Idee, dass ihr beim Waldspaziergang irgendwie gesagt habt, komm, lass uns mal das machen, lass uns mal irgendwie so diese richtig geile Tour machen, eine Auszeit nehmen, auch als Paar mit der Familie irgendwie das zu machen, bis zum Einstieg und Losfahren wird es ja ein bisschen gedauert haben. Du sagtest ja, Wagen finden, den ausbauen. Was würdest du sagen, so von der, lass uns das machen bis zum Starten, wie lange hat es gedauert?
Also die Wanderung, der Waldspaziergang, das war in Spanien, das war im März 2018. Ja. Und wir haben dann ja so ein paar Monate überlegt und haben natürlich auch keinen eingeweiht, weil man will ja das erstmal so für sich auch ein bisschen gären lassen und überlegen, ob das ist das eigentlich eine Schnapsidee oder oder machen wir das jetzt wirklich und was könnten so die Hürden sein, auch gerade im Hinblick auf Schulpflicht und ja, so weiter, weil unsere Kinder beide in der Grundschule waren, beziehungsweise unsere Tochter dann in dem Jahr eingeschult werden würde, wo sollte. Genau, das hat dann ein bisschen gegärt bis August. Also mein Mann hat parallel schon immer in allen möglichen Autoforen geguckt, nach Rundhaubern und allen möglichen anderen LKW-Basisfahrzeugen. Und im August hatten wir dann einen entdeckt in Berlin und sind dann zu unserem Hochzeitstag nach Berlin gefahren und haben uns den angeguckt. Und ja, das war so ein ganz, also irgendwie hat da sofort die Chemie gestimmt. Das war ein ganz toller, blauer Oldtimer von Baujahr 89, also einer der letzten Rundhauber, der gebaut worden war und hatte ganz wenig Kilometer erst, weil THW, der beim THW wahrscheinlich genau immer in der Garage stand oder größtenteils. Und ja, da haben wir uns direkt verliebt. Und dann hat uns der Verkäufer auch eine Probefahrt machen lassen. Ich war irgendwie ganz nass geschwitzt irgendwie auf diesen Plastiksitzen, die da drin waren. Also es war wirklich ohne LKW-Führerschein da mitten durch Berlin.
Ja, klasse.
Genau, aber dann haben wir gesagt, okay, der ist es, den nehmen wir. Und hatten uns noch gar nicht überlegt, was das überhaupt für Folgen haben könnte. Wir konnten den ja nicht nach Hause bringen, irgendwie. Wir hatten ja keinen Führerschein. Und wir haben uns nicht überlegt, wo wir den ausbauen. Und also es war wirklich, eher so ein, naja, Schnellschuss ja nicht, weil es hat ein paar Monate gedauert, bis wir es dann tatsächlich gemacht haben. Aber über die Folgen haben wir dann erst so peu à peu nachgedacht.
Vielleicht auch ganz gut, ne? Wenn man irgendwie von vornherein sich überlegt, was bedeutet das, dann bremst das einen manchmal ja auch eher. Und wenn
dann
man dann irgendwie
nicht
in der Bewegung ist, dann hat man eine Motivation und auch eine Freude dran. So geil, wir haben den Wagen, der nächste Schritt, ach, oh Gott, na gut, weiter.
So, ich glaube, das ist ja genau, oh Gott, wir brauchen Führerschein, oh Gott, wir brauchen TÜV. Ja, genau.
Und dann jetzt der Ausbau, also wenn jetzt August, Oktober, dann habt ihr dann irgendwie parallel wahrscheinlich den Führerschein gemacht, während der Ausbau dann lief, oder wie läuft das dann?
Genau. Also wir haben, auch während wir noch in Hamburg gelebt haben, hatten wir schon immer so ein kleines Hippie-Häuschen, sage ich immer, auf dem Land in Schleswig-Holstein. Und da haben wir uns den LKW quasi hinfahren lassen. Netterweise hat das einer aus dem Autohaus gemacht. Und dann stand er da und wir durften ihn dann nicht mehr bewegen, aber wir durften zumindest mit dem Ausbau schon mal anfangen und haben dann aber auch festgestellt, das war glaube ich dann so im September oder so, als der geliefert wurde, und haben dann festgestellt, Mist, es kommt ja der Winter und wir haben keinen Schuppen oder irgendwas. Also wir müssen, dann haben wir mal kurzerhand noch so einen Unterstand gebaut auf unser Grundstück und indem wir den dann ausgebaut haben. Also es war wirklich so eine Entwicklung, wir haben nicht groß drüber nachgedacht, sondern haben aus der Vorfreude auf das, was wir da vorhaben und auch aus dem Geheimnis, wir haben das erstmal keinem erzählt, haben dann, es war so ein bisschen wie, wir haben so ein geheimes Projekt und lass uns das mal machen. Und das hat so Energie gegeben, dass wir, ja, ich im Rückblick weiß ich gar nicht mehr, wie wir das alles gewuppt haben, weil wir hatten natürlich die Kinder, wir hatten beide noch unsere Selbstständigkeiten, wir hatten den Ausbau, wir hatten Führerschein, also das ist ein unfassbares Projekt gewesen.
Ja, wahrscheinlich, weil ihr Macher seid. Ne? Es gibt so Leute, die haben da irgendwie einfach so Dinge, die denken nicht irgendwie stundenlang drüber nach, sondern die Stunde nutzen sie, um dann was zu tun. So, ich glaube, das sind so diese Machermentalität. Aber jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Es ist so, dass ihr irgendwann, habt ihr ja Leuten davon erzählt. Wir nehmen die Kinder aus der Schule, wir werden irgendwie, was weiß ich, Homeschooling oder was auch immer machen, mit Fernschulung oder keine Ahnung, was ihr da gemacht habt. Aber dann müsst ihr das erzählt haben, Verwandten, Freunden. Wie war denn da die Reaktion?
Ja, die haben eigentlich gesagt, ja, geil. Aber also die haben auch gesagt, ja, also viele haben auch gesagt, wie wollt ihr das denn machen? Es gibt doch Schulpflicht und es gibt doch, und das ist ja auch nicht billig. Und also es gab schon ganz viele Fragen, aber die meisten haben wirklich gesagt, ja, cool, typisch, so irgendwie, so passt. Und wir wussten ja in dem Moment auch noch nicht, ob wir tatsächlich eine Schulbefreiung kriegen. Das ist ja, das war so unser großes Fragezeichen und eigentlich auch die größte Sorge an der ganzen Geschichte, dass wir das jetzt alles machen und da viel Herzblut und Zeit und Geld rein investieren und dann am Ende vielleicht die Schule nicht mitspielt. Und das war witzigerweise das allerkleinste Hindernis. Ja, weil wir... also das ist in Deutschland ja so, dass in erster Instanz entscheidet das die Schuldirektorin. Und wenn die quasi einverstanden ist oder das für gut befindet oder es befürwortet, dann gibt die das weiter an das Schulamt und die haben dann das letzte Wort sozusagen. Und wir hatten eine Direktorin, die super aufgeschlossen war. Also wir sind da wirklich mit schweißnassen Händen hingegangen und haben gedacht, oh Gott, was machen wir denn, wenn die jetzt irgendwie das nicht, wenn die Nein sagt? Und aber die hat, da sind wir eigentlich offene Türen eingelaufen. Also es war, die hat gesagt, die Kinder werden so viel profitieren, die werden ganz tolle Sachen lernen unterwegs, die werden Sprachen lernen, die werden Kulturen sehen. Das ist viel mehr wert als ein Jahr irgendwie an der klassischen Schule. Und ja, und wenn es halt so gewesen wäre, dass sie den Schulstoff in dem Jahr nicht gepackt hätten, dann hätten sie das Jahr eben wiederholt. Also die war da wirklich ganz tiefenentspannt. Und damit war uns eine riesen Last eigentlich von den Schultern genommen.
Freie Fahrt, ne? Das heißt, also du hast genau. Irgendwie, die Kinder können irgendwie ganz entspannt mit euch machen. Wie ihr das dann löst mit dem Lernen unterwegs, ist eine andere Frage. Aber das ist dann irgendwie erstmal so, wir können starten, wir können planen, wir können Pläne schmieden, auch die weiteren Strecken machen. Ne? Und nicht nur einfach so etappenweise oder sowas. Also das ist ja ganz gut. Aber seid ihr denn auch in die Planung gegangen? War da dann schon klar, dass es nach Amerika gehen soll?
Ja. Genau, das hatten wir uns dann schon überlegt. Wie gesagt, da war ja die Idee, dass wir so ein bisschen mit einem leichten Kulturschock nur anfangen. Und wir wollten einmal, so haben wir es dann auch den Kindern gesagt, wir wollten einmal von den Pinguinen bis zu den Eisbären sozusagen oder umgedreht. und da waren die Kinder natürlich auch gleich Feuer und Flamme, weil wenn du in den Alter, wenn du da mit Tieren kommst, ja.
Aber es ist ja trotzdem ein ganz schöner Ritt, weil es bedeutet ja, ihr müsst die Karre, die ist ja dann auch nicht so leicht, einfach mal unter den Arm zu klemmen und dann mit dem Flieger zu nehmen, irgendwie da rüber zu bringen. Das heißt also, ihr werdet irgendwo dann auf so einen Container das verschifft haben müssen. Wahrscheinlich seid ihr dann irgendwie rübergeflogen und habt ihr in Empfang genommen. Oder wie läuft das dann mit so einem Transport?
Nee, genau, das hatten wir uns auch so überlegt, weil wir eben so in diesem Performance-Modus die ganze Zeit waren und nur am Rödeln, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal bewusst richtig die Bremse reinhauen und haben mit einem Containerschiff eine Überfahrt gebucht.
Ihr seid selbst auch mit dem Schiff gefahren?
Wir sind mit dem Schiff dann mitgefahren und haben gedacht, das ist ja irgendwie auch total spannend, irgendwie wie so eine Containerüberfahrt eigentlich abläuft. Und das konnte, ich weiß nicht, ob man es noch machen kann, aber damals konnte man das machen. Da gab es irgendwie einen Anbieter in Hamburg, die haben quasi unseren Wagen aufgeladen und haben uns zwei Kabinen gebucht, weil es sind ja immer nur zwei Betten drin. Wobei wir dann sogar, als wir ankamen, auch noch ein Upgrade gekriegt haben, weil es war ganz süß, das war irgendwie so ein weißrussischer Kapitän, der auch zwei Kinder hatte, hat gesagt, oh, das ist so schön, ich bin noch nie mit Kindern über irgendwie den Ozean gefahren und hatte so ein bisschen Vatergefühle und hat uns dann upgegradet in so eine eigene Kabine, sodass wir da auch zu viert tatsächlich
drin. Wie lange dauert die Überfahrt denn? Also wie lange habt ihr diese Tour genossen?
Ja, knapp zwei Wochen. Da werden, also das geht in Hamburg los und dann wird ein Zwischenstopp gemacht in Antwerpen, wo dann auch nochmal Container auf und abgeladen werden und einer in Liverpool.
Okay,
und dann
aber das geht ist das so auf der Titanic. Ist auch krass. Ne? Also ich denke jetzt gerade drüber nach. Das heißt, sie kommt aus der Wohnung raus, macht den Schlüssel zu, fahrt mal kurz zum Hafen runter, fahrt aufs Schiff und seid weg. Das heißt, diese ganze Fahrt irgendwie, die man normalerweise hat, wenn man erstmal, was weiß ich, nach Calais fährt oder wo auch immer man hinfährt, war ja gar nicht da. Das heißt, also gestern waren wir noch schön, haben wir schön in unserer Etagenwohnung da irgendwo gesessen und heute sind wir auf dem Schiff Richtung, was weiß ich nicht alles. Das muss auch krass gewesen sein, oder?
Ja, das war's tatsächlich. Also wir standen da auch irgendwie an Deck und sind dann so an der Elfi vorbeigefahren und Övel Gönnes standen ein paar Freunde und haben gewunken. Das war echt, das war schon surreal, ehrlich gesagt. Ich hab da gedacht, kann mich mal jemand kneifen, das kann irgendwie jetzt gerade nicht passieren. Aber das war tatsächlich so der harte Cut, den wir uns auch gewünscht hatten, weil wir wollten unbedingt aus diesem Gerödel raus, in dem wir da festgesteckt haben. Und das hat, war nicht ganz einfach auch, weil du bist ja dann auch erstmal abgeschnitten von aller Welt. Du hast ja, das Funknetz ist mega teuer, also das Satellitennetz ist mega teuer, du kannst kein Handy mehr nutzen, also hast keinerlei Ablenkungsmöglichkeiten, sondern sitzt da halt und guckst dir die Wellen an.
So. Nee, ihr sprecht miteinander ganz anders plötzlich wieder, ne? Als Familie auch zusammen. Dann, also das ist ja auch so ein Ding. Ja klar, man hat sich vielleicht beim Abendessen mal getroffen, man hat seine Rituale, ne? Ich kenne das ganz genau. Und dann plötzlich auf einmal so, und jetzt? Ja, spielen wir? Machen wir? Was machen wir? So, ja. Und man hat mit seinem Partner auch mal wieder so ganz andere Gespräche plötzlich so. Und dann, hey, wir haben Zeit füreinander, was ist das denn?
Ja, genau.
Wo bist du eigentlich? Hallo, ich bin Anja.
So. Ja. Genau, ja, so war das. Also wir haben da so ein Puzzle gefunden an Deck, was wir irgendwie dann gemeinsam gelöst haben. Ja. Und dann, das war irgendwie total schön. Dann sind wir da so ganz allmählich angekommen. Es war auch toll mit der Crew, mit der wir dann da viel jetzt zu tun hatten. Irgendwie die Kinder haben natürlich erstmal gefremdelt. Das waren, also der Koch war so ein Filipino zum Beispiel. Der hat natürlich irgendwie auch so seine eigene Art zu kochen gehabt. Und die Kinder haben dann so, oh, weiß nicht. Und dann kam irgendwann der Koch raus und hat gesagt, ich habe gehört, euch schmeckt mein Essen nicht. Und die Kinder saßen da so. Dann hat er ihn aber, ganz süß, hat er ihn dann irgendwie gelegentlich auch mal ein paar Pommes hingestellt. Oh. Und gesagt, so. Ja, es war wirklich ein schönes Reinkommen in die Tour.
Wo seid ihr gelandet?
10 Tage.
In New York?
In Halifax.
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 Halifax. Ach, super. Das heißt, ja. dann gibt es ja die Entscheidung, links oder rechts. Ne? Also was habt ihr gemacht? Erstmal nach oben zu den, was sagtest du, Pinguinen oder wo seid ihr denn gefahren?
Ja, wir sind erstmal notgedrungen, Eisbären. Irgendwie zwei genau.
Muss ja gerne nachdenken,
wieder um genau. Die Eisbären. Ja, ja genau. Habe ich vorhin auch verwechselt. Wir sind tatsächlich erstmal dort geblieben, in Nova Scotia da, weil wir noch 2 Wochen lang auf einen Gasadapter warten mussten. Wir hatten einen Gasherd eingebaut und hatten vergessen, dass wir ja in Nordamerika vielleicht einen Adapter brauchen. Mhm. Und der musste dann nachgeschickt werden, den gab es irgendwie nicht so einfach. Und ja, dann haben wir da erstmal 2 Wochen lang sind wir da über Nova Scotia gecruised und haben erstmal unser Fahrzeug kennengelernt. Das war auch insofern ganz gut, weil wir hatten wirklich kurz vor Abreise, vielleicht 2 Wochen vor Abreise, haben wir erst den TÜV bekommen. Das heißt, wir sind noch nie mit diesem LKW gefahren. Die erste Fahrt war aufs Containerschiff. Und dann.
Weißt du, ich mache mir gerade Gedanken für so eine Fahrradtour, die ich plane und denke so, ja geil, dann muss ich mal das Fahrrad mal eine Probefahrt machen, damit ich dann weiß, wie das Ganze funktioniert und dann kann ich da vielleicht nochmal nachdoktern und du sagst so, nee, ich hab Bock, eine Weltreise zu machen, bin noch nie damit gefahren, fahr auf den Containerschuss und jetzt gucken wir mal.
Ja, so ungefähr war das.
Super. Aber hat ja
also auch gerade frisch den Führerschein und so. Also ich war schon, muss ich sagen, ich war schon sehr unsicher mit diesem Gefährt, aber glücklicherweise sind ja in Kanada die Straßen etwas breiter. Ja. Also das man ist dann reingekommen.
Was hat euch geholfen? Also das heißt, diesen Einstieg dann noch so zu machen. Also Vertrauen in euch selbst, in den Partner, weil die Leute so nett waren, euch empfangen haben. Erzähl mal, was euch den Einstieg denn so erleichtert hat.
Ja, ich glaube, das war ein Stück weit, ja, Glaube an uns selber, Glaube auch an unser Glück so ein bisschen, weil wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir mit allem, was wir so bisher angepackt hatten, immer Glück hatten. Und wenn wir kein Glück hatten, dann haben wir das irgendwie hingekriegt, es so zu drehen, dass wir dann doch irgendwie was daraus mitnehmen konnten. Und ein Stück weit wahrscheinlich auch Naivität. Also es war so Blauäugigkeit, einfach, ja, wird schon irgendwie gut werden, Gottvertrauen. Wir sind vielen Menschen auch begegnet, die uns einfach ganz freundlich empfangen haben, die da offen auf uns zugegangen sind, neugierig waren. Und ich glaube, wenn man dann genauso auf die zugeht, dann entwickelt sich einfach so eine positive Atmosphäre. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
Ich glaube, ich kann das nachvollziehen, was du gerade sagst, aber ich möchte trotzdem jetzt mal einen ganz großen Zeitsprung machen, und zwar nach Mexiko. Mhm. Weil in diesem Vorwort hast du eben halt auch etwas beschrieben, wo anderen Leuten vielleicht gesagt hätten, das war's. Also das war's. Also entweder in dem Moment, das war's, ich kann jetzt hier irgendwie quasi mein Stoßgebet in den Himmel jagen, weil das war's jetzt wirklich für mich. Oder ich will nach Hause, ich habe Angst oder was auch immer, weil du hast einen Cliffhanger da geschrieben, bevor es losging.
Ja.
Was war das für eine Situation und wie seid ihr da rausgekommen?
Also das war tatsächlich so, dass wir in Nordamerika immer wieder Menschen getroffen haben, die gesagt haben, seid ihr total bescheuert. Ihr könnt doch nicht mit Kindern und eurem ganzen Hab und Gut, eurer ganzen Existenz nach Mexiko fahren. Also das ist so ein gefährliches Pflaster, das könnt ihr nicht machen. Und wir haben am Anfang immer gesagt, ja, also es wird alles nur halb so wild sein. Irgendwie wird bestimmt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und viele Leute, die uns da auch so ja fast hysterisch irgendwie abgeraten haben, die waren auch selber noch nie da gewesen, wenn du da mal genauer nachgefragt hast. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wird alles nicht so wild sein. Aber es hat dann doch irgendwie dazu geführt, weil so viele Leute, also wirklich fast jeder, den wir getroffen haben, da so reagiert hat, dass wir irgendwie mit einem recht beklommenen Gefühl irgendwie da eingereist sind. Wir sind auch noch dazu, muss man sagen, über Tijuana eingereist, also da, wo ja der ich glaube, der meist frequentierte Grenzübergang der Welt ist und da auch die Kriminalität irgendwie entsprechend ist. Und ja, wir sind wirklich so ein bisschen mit großem Herzklopfen da angekommen. Wir haben auch die erste Nacht auf einem Campingplatz verbracht, wo wir sonst eigentlich immer wild standen. Wir haben auf einem Campingplatz verbracht, der war wirklich mit Security irgendwie überwacht, Flutlicht an und Schloss davor und so, weil wir einfach dachten, oh Gott, wir weiß gar nicht, wo wir hier stehen sollen. Und dann sind wir eben an einem Sonntag eingereist und man braucht für Mexiko halt so Importpapiere fürs Fahrzeug. Und weil Sonntag war der Mensch, der diese Importpapiere am Zoll ausstellen sollte, am Strand. Und wir haben unsere Importpapiere nicht gekriegt. Die haben dann aber gesagt, okay, fahrt trotzdem mal rein. Wir waren dann quasi illegal in Mexiko mit unserem Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen aber auf jeden Fall nochmal zurück, weil wir brauchen diese Importpapiere. Und sind dann, und das war die Szene aus dem Prolog, wieder zurückgefahren Richtung amerikanische Grenze, US-amerikanische Grenze. Und haben den Weg einfach nicht gefunden. Also das war so chaotisch. Wir hatten zwar GPS und alles, aber das war so chaotisch, dieser Straßenverkehr, man ist es ja auch erstmal nicht gewöhnt, dass wir uns da verfranst haben. Und plötzlich standen wir eben vor dieser, ja, standen auf der Autobahn eine Riesensperre aus Leuten. Und dieser eine, der dann eben auf unserem Mittelsitz geklettert ist im Vorwort, der wollte uns, glaube ich, nur helfen. Mhm. So, war auch wirklich ein netter Typ eigentlich. Aber es war natürlich, wir waren total überfordert in der Situation, weil der Mexikaner war halt so handfest, hat gesagt, ja, ich steig jetzt mal ein und zeig euch, wo es lang geht. Und wollte dann am Ende natürlich ein kleines Trinkgeld haben, was wir ihm nicht geben konnten. Und da entstand dann schon so eine sehr merkwürdige Situation, wo ich dann gedacht habe, ja Mist, der sitzt jetzt hier auf unserem Mittelsitz. Wir haben irgendwie nichts dabei. Wir hatten wirklich keine Pesos, also wir hatten noch ein paar Dollars und die waren ihm nicht genug. Und ja, da hatten wir dann, glaube ich, einfach das Glück und das hat uns begleitet auch für unsere Mexiko-Tour, dass ich ganz gut Spanisch kann. Also ich habe 2 Semester in Spanien studiert und dadurch konnten wir uns dann einigermaßen rauslavieren aus dieser Situation. Der war ja auch nicht irgendwie aggressiv oder so. Aber man ist in dem Moment natürlich, sind sowieso alle angespannt, man findet den Weg nicht irgendwie, der Verkehr ist chaotisch, man ist irgendwie mit einem riesen LKW unterwegs und links und rechts irgendwie cruisen da die Autos um einen herum. Und ja, das war einfach eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine angespannte Situation. Aber die hat sich dann, glaube ich, auch wieder dadurch gelöst, dass man einfach freundlich auf den zugegangen ist und gesagt hat, es tut mir leid, wir haben wirklich nichts. Und danke für deine Hilfe.
Hörst du noch jetzt genau hin, wenn andere Leute dich vor irgendwas warnen? Oder sagst du so, komm Kinders, lass mich in Ruhe? Weil das ist ja genau das, was du gesagt hast. Alle Leute sagen, fahr da nicht hin, mach das nicht. Und sich selber vertrauen in einer bestimmten Situation. Klar, es kann immer was passieren. Es kann aber auch in Hamburg Bildstedt irgendwas passieren oder was weiß ich wo. Diese Naysayer, diese Leute, die dann irgendwie sagen so, ey, mach das nicht, bist du nicht mehr ganz dicht, warum fährst du dahin, Haus aufgeben oder irgendwie Job aufgeben oder sowas, das wird dich ja begleitet haben an vielen Stellen. Wie sehr lässt du das denn nicht ran und hörst du noch dahin?
Also man kann das nicht ganz ausblenden, also ich kann es jedenfalls nicht, also man hört das natürlich schon, aber ich versuche das ein Stück weit für mich wegzuschieben und zu relativieren, weil ich einfach gemerkt habe, Angst ist generell kein guter Begleiter. Also A, kann man die Reise oder sein Leben nicht so genießen, wenn man ständig irgendwie im Angstmodus ist, und B, ja, natürlich muss man auf seine innere Stimme irgendwie ein Stück weit vertrauen und auch in sich selber, glaube ich, das Vertrauen haben. Also selbst wenn es irgendwie, es kann, wie du sagst, es kann auch in Hamburg irgendwie dir was Blödes, eine blöde Situation passieren. Man muss einfach aufmerksam durch die Welt gehen und darauf vertrauen, dass man in der Situation schon die richtige Reaktion an den Tag legen wird, glaube ich. Also das ist, wie gesagt, ein Stück weit so ein Grundvertrauen in sich selber und die kommt, glaube ich, auch daher, dass man halt einfach schon viele Situationen erlebt hat und auch gemanagt hat, wo man, vor denen man vielleicht vorher Angst hatte und die aber trotzdem gut gelaufen sind.
Mir das ist aufgefallen auf der Reise, die ich gemacht habe, dass ich irgendwie, obwohl ich es nicht will, auch mit so Bildern im Kopf, mit Klischee irgendwie in Länder gefahren bin und fast überall gute Begegnungen hatte, fast überall nette Menschen getroffen hatte. Natürlich ist links und rechts mal jemand dabei, wo du denkst, ach, mit dem muss ich keinen Kaffee trinken. Aber im Großen und Ganzen mit sehr, sehr schönen Momenten wieder zurückgekommen bin. So, das wird dir doch sicherlich auch gegangen sein. Das heißt also, dass du auch mit irgendwie so Bildern losgefahren bist und die dann aufgebrochen worden sind. Oder bist du ein Mensch, der überhaupt gar nicht mit Klischees irgendwie arbeitet oder unterwegs ist?
Ach doch, ich glaube, da ist ja keiner frei von. Also wir hatten ganz, ganz häufig Situationen, auch gerade jetzt, wo wir gerade in Mexiko waren, da sind ja überall Polizeikontrollen an den Straßen. Also es kommt alle paar Kilometer hast du solche Kontrollen und die sehen ja sehr martialisch auch aus. Die haben dann irgendwie ihre fetten, schusssicheren Westen und Waffen und halten dich dann an, so mit strenger Geste und es sagt einem schon mal das Herz in die Hose und man denkt, oh Gott, man hört ja auch alles Mögliche. Es war aber eigentlich überall so, dass, also in Mexiko ist uns nichts passiert, wirklich. Ich weiß nicht, ob das Glück war oder ob das auch damit zusammenhing, dass wir halt so als Familie mit zwei Kindern, da hängen dann so zwei kleine blonde Gringos hinten aus dem Fenster, dann hast du natürlich auch einen anderen Auftritt, als wenn du da jetzt irgendwie als hoch, weiß ich nicht, mit einem fetten Campingmobil irgendwie State of the Art, keine Ahnung, wir kommen halt mit so einem alten Oldtimer dahergerasselt, irgendwie Tempo 60 und zwei Kindern aus dem Fenster. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, aber selbst Situationen, wo, also wir hatten eine etwas brenzliche Situation in Guatemala, wo wir uns einen Stellplatz gesucht hatten, den hatten wir über eine App gefunden, der klang eigentlich ganz gut so an dem Fluss und da sind wir dahin gefahren und das war eine ewig lange Fahrt und es war schon dunkel, deshalb wollten wir eigentlich sonst immer vermeiden, uns im Dunkeln irgendwie einen Stellplatz zu suchen. Hat sich da jetzt nicht vermeiden lassen und wir kamen eben dann nach einer Stunde Ratterstraßen kamen wir an diesen Fluss und auf einmal, das war wirklich wie so eine Szene wie The Walking Dead, also haben sich da aus dem Gebüsch irgendwelche Leute erhoben, die aussahen, als hätten sich irgendwo, ich weiß nicht, was für Drogen reingefahren, aber sie war wirklich gruselig. Und auf dem Fluss hat man dann so ein kleines Boot gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren das irgendwie, es war an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko, waren wahrscheinlich irgendwelche Drogengeschäfte am Laufen. Und wir haben uns einfach nur angeguckt. Die Kinder waren hinten am Schlafen, haben uns so angeguckt und haben gesagt, oh, das ist jetzt irgendwie gerade ganz ungut. Aber es war halt eine Sackgasse, weil wir sind auf diesen Fluss zugefahren und an dem Fluss war Schluss. Wir mussten dann, wirklich sind dann so wie in so einer Filmszene rückwärts gefahren und haben uns immer weiter entfernt von diesen Gestalten, die da halt lagen. Und haben dann auch, als wir dann gedreht hatten und die gleiche Strecke wieder zurückgefahren sind, die wir gekommen waren, sind uns dann auch schon zwei Pickups entgegengekommen mit irgendwie bewaffneten Jungs irgendwie auf der Ladefläche und so. Also es war tatsächlich, glaube ich, keine gute Situation, in die wir da reingeraten sind. Aber ja, vielleicht hatten wir Glück und vielleicht haben wir uns auch einfach so defensiv verhalten, dass wir in dem Moment keine Gefahr für die dargestellt haben. Das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können, aber es bringt ja nichts, sich über sowas Gedanken zu machen. Also
nee, im ersten Moment ist es auch ganz gut, glaube ich, irgendwie, dass man sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Ne? Hier fühlen wir uns nicht wohl, lass uns umkehren. Das ist ja auch dann auch so eine Abstimmung mit dem Partner. Der eine sagt dann so, nee, oh, das ist super, lass uns fahren. Der andere sagt so, oh. Also dann bei meiner Frau und mir war immer die Aussage so, wenn einer von uns ein komisches Gefühl hat, gibt's keine Diskussion, fahren wir. Das heißt, das ist, glaube ich, das damit fährt man auch ganz gut. Ja. Aber sag mal, jetzt seid ihr losgefahren aus einem bestimmten Grund auch, so, ne? Viel Stress, viel wenig Zeit miteinander, irgendwie immer ein Gehassel, irgendwie man merkt so körperlich, geistig oder sowas, was in so einem Modus drin, der mir nicht gefällt. Man verspricht sich ja auch was, wenn man losfährt, dass sich was verändert im Kopf. Sind deine Erwartungen oder eure Erwartungen, sind die erfüllt worden durch diese Reise, die ihr gemacht habt?
Ja. Also schon, das, die Erwartung, da runterzukommen von dieser, aus diesem Modus oder rauszukommen aus diesem Modus, die hat sich auf jeden Fall erfüllt. Das war auch ein sehr langer Prozess, muss ich sagen. Der war, hat deutlich länger gedauert, als ich das so vermutet hätte. Ich habe gedacht, ja, man ist dann unterwegs und dann ist alles irgendwie Suche.
Das ist ja, genau, eine Woche so. Spanien reicht, ich bin wieder fit, ne? Genau.
Also das ist überhaupt nicht so. Das hat wirklich lange gedauert und ich wollte witzigerweise auch ursprünglich das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit nennen.
Gab's ja schon, glaube ich, ne?
Ja, genau, das war das eine, aber es hätte wirklich gut gepasst, weil wir tatsächlich so aus diesem Voll-Speed-Modus irgendwie auch in, so sind wir dann, obwohl wir mit dem Containerschiff eingereist sind, sind wir auch erstmal losgefahren in Kanada dann. Wir wollten eigentlich möglichst viel sehen und hatten auch immer so ein bisschen den Druck im Hinterkopf. Ja, wir müssen ja innerhalb eines Jahres, müssen wir ja nach Patagonien kommen.
Check.
Genau. Genau. Und das war, also dieser Modus, der ließ sich nicht so leicht.
Ja.
Der ließ sich überhaupt nicht, abschalten. Und da haben dann die Kinder wirklich protestiert. Da haben die gesagt, ey Mann, ey, wir wollen jetzt auch mal hier irgendwo bleiben, es ist so schön, wir lassen uns auch mal hier irgendwie in den Wäldern spielen oder hier baden mal paar Tage und wir wollen gar nicht so viel sehen. Und wir sind dann eigentlich, ja, immer, also ich sag mal so nach 3, 4, 5 Monaten sind wir immer langsamer geworden. Wir sind zum Beispiel durch Mexiko haben wir uns gedacht, weil eben alle gesagt haben, oh, das ist so gefährlich, wollten wir eigentlich schnell durch und dann wieder in sicherere, also in Anführungsstrichen sicherere Gefilde kommen. Und wir waren am Ende 5 Monate in Mexiko, weil das so toll war.
Vielen Dank, dass du das sagst, weil das ist natürlich so, wir haben jetzt eine Geschichte erzählt, die so ein bisschen, mein Gott, und man geht da belastet rein und an der Grenze komisch oder sowas, merkwürdige Gesellen, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Aber dann bist du doch 5 Monate da geblieben. Und das ist, was wird ja einen Grund haben.
Ja, also Mexiko war wirklich so für uns alle so ein Wahnsinnserlebnis. Also es ist so ein tolles Land gewesen. Also wir haben, wir wollen da unbedingt wieder hin. Die Kinder sagen immer, warum, wir wollten auch unbedingt länger bleiben. Wir sind dann eigentlich eher widerwillig ausgereist, weil wir gesagt haben, naja, wir müssen jetzt auch irgendwann mal weiterkommen. Mhm. Aber wir haben so tolle Begegnungen gehabt und da gibt's so viel zu entdecken. Das ist ja ein Riesenland. Die Küche ist der Hammer. Die Menschen sind der Hammer. Die Kultur ist der Hammer. Wir haben so viele tolle Tiererlebnisse auch gehabt. Wir waren mit diesen Monarchfaltern zum Beispiel, die haben wir erlebt. Da waren wir gerade zur richtigen Zeit, wo die in dieser Sierra da westlich von Mexico City ankommen. Wir haben Schildkröten gerettet mit den Kindern.
Was man so macht, ne?
Ja, was man so macht, genau. Aber es war wirklich ja einfach ein mega Reiseland. Okay. Und wir haben uns auch gar nicht. Es gab natürlich Situationen, wo wir gedacht haben, vielleicht sollte man hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben versucht, eben nicht im Dunkeln irgendwo anzukommen, sondern uns die Orte genau anzuschauen, wo man steht abends, weil wir, wie gesagt, auch in erster Linie wild gestanden haben. Aber wir hatten eigentlich überhaupt keine komischen Situationen da. Also es ist ein ganz tolles Land.
Klingt wirklich toll. Also vor allen Dingen hat man jetzt ein neues Herzensland, ne? Das heißt also, dass man vielleicht vorher gar nicht auf dem Zettel hatte, plötzlich entpuppt sich das als das Land, wo man irgendwie so eine Sehnsucht auch entwickelt, wo man gerne wieder hinkommen möchte. Mhm. Aber jetzt seid ihr erstmal wieder zurückgekommen und das ist ja auch ganz spannend. Wie ist denn das so nach einem Jahr oder nach dieser ganzen Zeit wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Da andocken, wo man aufgehört hat oder alles anders?
Nee, alles anders. Weil, also zum einen war es so, dass wir ja durch den Lockdown, das ist ja schon eine Weile her, dass wir da unterwegs waren, dass wir durch den Lockdown quasi ausgebremst wurden und in Guatemala quasi hängen geblieben sind. Da waren wir dann auch nochmal 5, 6 Monate und sind dann mitten im Lockdown aber auch wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und,
was für eine tolle Idee.
Ja, ja, nun, also es ging aber auch ja in Guatemala wieder vor noch zurück. Dann haben wir gedacht, naja, wer weiß, wie lange wir dann jetzt hier stehen, dann geht einem auch irgendwann das Geld aus. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einfach wieder zurück. Haben den Kindern versprochen, irgendwann, wir machen jetzt nur eine Pause, irgendwann geht's weiter. Ja, und dann kamen wir eben im Lockdown zurück und haben gesagt, also nach Hamburg irgendwie, die Wohnung hatten wir ohnehin aufgegeben, das war eine Mietswohnung, gehen wir nicht zurück. sondern wir gehen in unser Hippie-Häuschen in Schleswig-Holstein. Das ist zwar sehr klein und war nur so als Wochenendhäuschen angelegt, aber vollkommen ausreichend. Also wenn man von 12 Quadratmetern kommt, ist so ein kleines Hippie-Häuschen ein Riesenschloss.
Wir haben ein Badezimmer.
Ja, genau. Wir müssen nicht ständig aufpassen, dass der Tank nicht überläuft und so. Ja, also das war schon sehr großer Luxus und ja, wir haben dann auch gesagt, also dieses Leben, was wir vorher gelebt haben mit diesem durchgetakteten Alltag und es darf bloß kein kleines Steinchen ins Getriebe kommen, das wollen wir nicht mehr. Und ich habe dann meine Agentur, die ich vorher gehabt hatte, auch nicht wieder aufleben lassen, sondern habe tatsächlich angefangen, erstmal als Freelancerin zu arbeiten. Und witzigerweise kam, als ich die Kinder an der Schule hier auf dem Land angemeldet habe, kam die Direktorin auf mich zu und hat gesagt, ja, wenn Sie jetzt irgendwie doch ein Jahr irgendwie Road Schooling gemacht haben, wollen Sie nicht bei uns als Lehrerin anfangen? Wir brauchen Lehrer. So. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, ich habe das doch nicht gelernt. Ja, und dann hat sie gesagt, doch, also nicht doch, aber sie hat gesagt, sie suchen halt Vertretungslehrer und der Lehrermangel ist ja bekannt, ne, ist ja so groß, dass jede helfende Hand da irgendwie gut ist und mit den Erfahrungen, die wir unterwegs gemacht haben und ja, ich hatte auch mal ein Semester auf Lehramt studiert, das habe ich dann noch mit in die Waagschale geworfen, so hat sie gesagt, fangen Sie doch bei uns an und ich habe das dann so ein bisschen gern lassen, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht so unqualifiziert in Anführungsstrichen da einfach an die Schule gehen. Und habe dann aber nach ein, zwei Jahren, die ich dann wieder hier war, habe ich gedacht, warum doch, probier es mal aus, weil mich haben viele Sachen einfach gestört, wie die in der Schule laufen, wie viel Unterricht ausgefallen ist, wie viele Sachen einfach nur so improvisiert waren. Habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja irgendwie einen Beitrag leisten und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, und dann habe ich das eben so eine 50%-Stelle gemacht, zusätzlich zu meiner Freelancerei. Das hat dann leider irgendwie vor kurzem geendet, weil man ohne eine Weiterbildung dann doch nicht so lange im Schuldienst bleiben darf. Aber genau, wir haben da doch unser Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt.
Hat sich auch dein Mindset so ein bisschen nochmal geändert? Also ich frag deshalb, weil ich mit vielen Dingen, ich kann es nicht mehr so gut ertragen, wenn Leute über alles meckern zum Beispiel, nachdem ich unterwegs war. Über jedes, jenes, irgendwie hier ist ein Preis hoch, da sind die Leute doof, warum sind die so unfreundlich? Ich sage, dann änder du doch was. Und weil ich merke so diese Hemdsärmlichkeit teilweise in anderen Ländern, einfach mal machen, einfach mal irgendwie auch füreinander da sein, einfach mal einen netten Blick zu haben, das hat mich geprägt. Und ich bin ungeduldiger mit anderen Leuten geworden oder entziehe mich einer Situation schneller. Also. Wie ist es bei dir?
Ja, das ist bei mir eigentlich ganz genauso. Also wenn man das so erlebt hat, wie wenig und mit welchen Umständen eigentlich Menschen in anderen Ländern zurechtkommen und trotzdem eine Lebensfreude und eine Freundlichkeit an den Tag legen. Und dann, wenn man dann hierher kommt, also es war tatsächlich ein umgekehrter Kulturschock, hierher zurückzukommen, nachdem wir eben so lange in Guatemala und Mexiko waren. Ja, da ging es mir genauso, wie du gesagt hast. Wir leben in so einem Paradies. Und auch wenn irgendwie die Bahn nicht pünktlich kommt, mein Gott, also sie kommt ja immerhin so. Das ist kein Grund zu meckern, sondern ich denke dann, ja, man trifft dann vielleicht irgendwie auf dem Bahnsteig ein paar nette Leute, unterhält sich, muss es einfach ein Stück weit auch akzeptieren, dass halt nicht alles perfekt läuft. Da bin ich schon. Das hat mein Mindset schon ein bisschen verändert. Also ich mag das auch nicht, wenn die Leute meckern. Ich geh dann auch weg. Einfach. Ich möchte das nicht hören. Das zieht mich runter. Das ist unnötig.
Ich muss jetzt auch langsam weggehen, weil ich merke gerade, so dass wir kommen ins Plaudern. Wir müssen, glaube ich, noch irgendwann mal einen zweiten oder einen dritten Teil machen. So, das ist auf jeden Fall sehr schön. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, damit man ein bisschen mehr erfährt, was du gemacht hast, holt euch einfach das Buch. Weil das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, irgendwie auch dich, was die ja zum Mitreisen einlädt, so ein Stück weit. Auch so deine eigene Veränderung, warum du das gemacht hast, wie du dort gewesen bist, wie du wiedergekommen bist und wie das auch mit der Familie klappt. Vielleicht macht das auch Mut, selber mal einzusteigen, was zu verändern. Und irgendwie muss ja nicht immer gleich eine große Weltreise sein, kann ja auch in kleinen Dingen dann funktionieren, dass man mal anders hinguckt, andere Sachen macht. Und das kann man, glaube ich, ganz gut erfahren, wenn man dein Buch liest.
Das bekommt man im Handel, also überall, wo es Bücher gibt, im Buchhandel, bei Amazon und so weiter auch und auf meiner eigenen Website.
Die verlinken wir.
Ja, genau. Und genau, da bekommt man das.
Dann hoffe ich mal, dass irgendwie die nächsten Reiseplanungen bei dir schon wieder anstehen, dass du dann irgendwie schon jetzt sagst, so, wo geht's als nächstes hin? Wahrscheinlich nach Mexiko, wie ich das rausgehört habe, aber vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Steht da was Konkretes an und ein Termin fest?
Also konkret leider nicht. Wir sind immer wieder am Überlegen, das Fahrzeug steht noch bei uns im Garten und wartet darauf, wieder bewegt zu werden. Aber ja, es ist tatsächlich, geht auch uns so, dass man erstmal diesen Absprung wieder schaffen muss. Man hat sich dann doch ein bisschen eingerichtet wieder in seinem bequemen Leben und ja, die Kinder haben ihre Freunde und so weiter. Also das ist ein, aber es ist ein stetiges Thema und irgendwann wird es auf jeden Fall wieder losgehen. Konkreten Zeitpunkt gibt's aber noch nicht.
Gut, aber auf jeden Fall im Kopf wirst du weiter reisen und dich inspirieren und du schreibst ja auch nur was über Reisen und sowas. Von daher, also wir, Hauptsache wir bewegen uns, sage ich mal. Und wenn es im Kopf ist. Also genau. Anja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Toll, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Auch wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt gehabt haben, macht das, glaube ich, sehr viel, oder öffnet es sehr viele Fenster und Türen im Kopf. Und vielen Dank für, dass du uns daran teilhaben lassen hast.
Genau. Danke für das nette Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Camperman. Auch online. Unter camperman.de.
Ich muss sagen, ich, egal wer jetzt wo einen Roadblock macht und irgendein Handgeld haben möchte, das ist ja die eine Geschichte, aber zu realisieren, dass das, was man gerade erlebt, also dieser Strudel des Alltags und die Auslastung und der Stress und dass man irgendwie gar nicht mehr man selbst ist, dann die Courage zu haben und zu sagen, ich halte da nicht mehr dran fest, ich lasse jetzt los und treib mal in eine andere Richtung, zwar mit der ganzen Horde. Respekt, ich finde sowas großartig. Also das ist, ich höre so viele Menschen in meinem Umfeld regelmäßig sagen, oh, ey, boah, wieder Montag und so. Das hat vielleicht nichts mit Stress, sondern irgendeinem Trott oder einer Routine zu tun. In Zeiten wie diesen ja auch gut, wenn man irgendwie safe ist. Aber hoher Respekt, ganz große Bewunderung, ganz tolle Frau, spitze. Also auch für die ganze Family war das, glaube ich, richtig, richtig wichtig. Schön.
Ja, life-changing, ne? Das heißt, dieses Ding, also erstmal changest du dein Life und danach ist es life-changing, ne? Das heißt, du hast dann irgendwie ganz andere Erfahrungen, die du auch mitgebracht hast und die hoffentlich auch nachwirken. Also mein Gott, also es hat zumindest dazu geführt, dass sie jetzt ein Buch geschrieben hat und wahrscheinlich dann auch ihr Leben sich verändert hat. Also ich glaube, so ganz, also für jeden, der wieder zurückkommt, ist es so ganz wieder andocken ins alte Leben und genau die Sachen dann wieder weitermachen, wie sie, das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Ich glaube, du.
Ja, da kannst du ja vielleicht auch was von erzählen. Du bist ja auch mal ein bisschen unterwegs gewesen.
Ja, ja. Es ist tatsächlich nicht möglich. Also für mich war es nicht möglich, genau da weiterzumachen. Ich hätte den Ball nicht aufnehmen können. Aber ich habe eben halt dieses Riesending da irgendwie mit Verschiffung, mit was weiß ich nicht alles, habe ich ja so nicht gemacht. Und ich hatte auch keinen Roadblock oder ich habe ja keine gefährlichen Situationen erlebt, sondern ich habe ja irgendwie, für mich war es ja easy peasy, nur lange weit weg. So, aber das ist jetzt. Ich glaube, das ist, ich dachte ja immer, ich bin so einzigartig, ne, dass ich irgendwie so, meine Gefühle sind so, die dann gelten sozusagen und das ist dann auch nur bei mir so, ist ja nicht so. Das heißt also, die viele Leute, die dann irgendwas erlebt haben, erzählen ja eine ähnliche Geschichte. Der Grund, warum sie weggefahren sind, warum vielleicht entweder, bei dem einen ist die Enge, bei dem anderen ist es finanziell, bei dem nächsten ist es Ängste oder der Druck. Egal, aber dann unterwegs die Erlebnisse, die Horizonterweiterung, die Begegnung, diese Sachen, die Demut, die man auch hat. Und warum kommt man zurück? Weil eben halt dann doch nicht alles schlecht ist hier. Das heißt, wie betrachtet man dann das eigene Land oder die eigenen Menschen, die Freunde, die man vielleicht hier zurückgelassen hat? Da sind dann die Geschichten dann alle dann irgendwie sehr ähnlich. Und das finde ich ganz schön, dann doch nicht der Einzige zu sein, der so denkt. Also das ist toll. Darum hat es mich so gekriegt, also auch diese Geschichte, weil ich denke, ach, noch einer oder noch eine. Nee, super. Willkommen im Club. Das fand ich ganz schön. Ich fand's super.
Ja. Also Lesetipp beziehungsweise vielleicht auch ein Geschenktipp oder für den Sommerurlaub, der jetzt ja ansteht, ist das, glaube ich, auch nochmal, ne? Der Einstieg zum Aussteigen ist ja auch so ein bisschen unser Motto. Ne?
Ist so, zum Aussteigen. Und das kannst du wahrscheinlich dann auch noch als Audiobook irgendwann mal hören, brauchst natürlich nur die richtige Box, aber dann geht das schon.
Ja, oder du sprichst das ein. Genau. Box ist ein gutes Stichwort. Womit wir beim Thema wären, hat er hier wieder schön einen rüber gedellingt. Hör dir das hier mal an, gedellingt. Das ist der Sound, wenn man das Teil anschmeißt. Und zwar eine Bluetooth-Box der Firma Bose. Guck mal, ich kann mal wieder ausmachen.
Halt. Ich muss dich mal ganz unterbrechen. Ich bin doch der Bluetooth-Mann.
Du bist der Bluetooth-Mann, aber ich meine, eine Box mit Kabel betreiben ist ja noch nicht mehr ganz zeitgemäß. Und Kopfhörer mit Strippe wird ja auch immer weniger, leider. Das finde ich manchmal schade, weil alles aufladen und immer darauf achten, dass es geladen ist, finde ich nervig. Nein, bei mir war es so, meine Freundin hat leider das alte Bose-Gerät, was ich mir damals gekauft habe und darum. Ich kann diese Marke einfach nur empfehlen. Die ist teuer, ja, aber die Qualität ist einfach ungeschlagen. Ich hatte die Soundlink 3. Das ist so ein rechteckiges Ding, sieht ein bisschen aus wie so eine Schachtel, flach. Die habe ich, keine Ahnung, habe ich 12 Jahre gehabt oder länger. Und die hat immer funktioniert. Ich habe
einige Festivals bei dir gesehen.
Der Akku hat funktioniert, der Sound war großartig, nicht zu krasse Bässe, Höhen waren gut. Die Kopplung hat astrein funktioniert. Ja, und das Ding hat leider sich verabschiedet aufgrund einer Überspannung. Und so kam es jetzt dazu, dass es dann, also war ich vor die Frage gestellt. Es gibt ja von JBL, du stellst ja auch regelmäßig Produkte vor, ob das jetzt so große Brüllmöbel sind. Und ich habe dann so gedacht, was brauchst du? Beziehungsweise, was gibt es denn da draußen? Und ja, wie es denn immer so ist, man fängt irgendwo in der Mitte an und kommt dann leider doch ganz oben an. Und das ist jetzt hier auch wieder das Referenzgerät von Bose. Die nennt sich Bose Soundlink Max. Max für groß. Also in der ganzen Bose-Familie gibt es verschiedene Größen. Und das ist dann halt der größte. Und so groß ist das Ding eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen wie so eine Handtasche. Bisschen so wie so ein Detlef von so einem Fußballspieler. Weißt du, wenn die aus ihrem Bus aussteigen, dann haben die auch immer so einen kleinen Kulturbeutel dabei. So die Größe hat das Ding. Das Ding ist mega schwer, wirklich schwer und ist eingefasst in so einer Gummierung umlaufend. Vorne hast du so einen Metallgrill, bisschen ASMR. Dann hast du an der Seite Kunststoff und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, der hat einen Abstrahl, sagen wir mal so einen Winkel zur Seite und eben nach vorne. Hinten ist er dicht, der Lautsprecher. Da gibt's zwei Anschlüsse, sehr praktisch, USB-C, also kein Rumgeeier wie damals bei meiner Box davor. Da hattest du dann immer noch das Ladegerät mitzunehmen. Und das war dann auch noch mit einem ganz normalen Schuko-Stecker versehen. Also heißen die eigentlich Schuko-Stecker? Ich glaube ja, ne? Die zweipoligen, die wir hier so haben. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Also so ein klassischer Stecker, so ein Kasten, die kannst du jetzt einfach auch, keine Ahnung, über den Zigarettenanzünder im Auto laden. Und ich kann nur sagen, super, super Sound. Dafür steht die Marke auch. Was abgefahren ist, jetzt kommen wir wieder zu deiner Leidenschaft, nämlich bitte. Apps und Bluetooth und ja. Yeah. Also du hast oben Einstellungen, um jetzt mal hier den Gerd zu machen. Du hast links die Power-Taste, dann hast du den Koppelknopf, dann gibt es noch eine Funktion, deren Name ich jetzt vergessen habe, der auch nicht wichtig ist, weil wenn du es dir leisten kannst, zwei davon zu kaufen, dann kannst du die über diese Taste koppeln und dann hast du den Stereo-Sound. Meiner Meinung nach gar nicht nötig, weil aus dem Ding genug rauskommt. Dann hast du die Lautstärke-Wippe plus minus und in der Mitte hast du Play und Pause. Oben ist ein Griff dran mit einer Kordel. Man kann diesen Griff auch abmachen. Das heißt, du kannst diesen Griff, im Grunde genommen die beiden Ansätze, kannst du so drehen, dann kannst du die rausziehen. Leider sind keine Stopfen da, um diese Löcher abzudichten. Sieht ein bisschen doof aus, wenn die Dinger draußen sind. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn man so ein Regal hat und diesen Griff, weil das ist ja auch dann immer dieser mobile Faktor, gar nicht haben möchte. Aber das finde ich, das ist eigentlich so der Nachteil, den ich da sehe. Da hätte ich mir so in dem Paket so einen Gummistopfen erwartet. Wobei ich sagen muss, ich habe mir die ja auch gar nicht regulär gekauft, sondern ich habe die mir überarbeitet gekauft, also refurbished oder was auch immer ihr davon sagen sollt. Denn ich bin der Meinung, man muss nicht immer alles neu kaufen, sondern man kann auch, sagen wir mal, Rückläufer oder general überholt, sagt man, glaube ich, Geräte kaufen. Was dann natürlich auch preislichen Spaß macht. Denn UVP für das schwarze Darling hier ist 400 Euro. Ist aber mittlerweile viel günstiger im Markt oder im Handel zu kriegen. Aber general überholt mit 2 Jahren Garantie hast du dann die Möglichkeit, eben auch bei Bose beziehungsweise das auch über einen Mediamarkt zu kaufen. Und dann habe ich 219 Euro bezahlt. Ja, ist immer noch wahnsinnig viel Geld für so eine Box. Und JBL und wie sie alle heißen, die haben ganz, ganz viel, auch sehr gute Bluetooth-Boxen oder Lautsprecher da. Ich bin einfach Fan dieser Verarbeitung, der Qualität. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Bluetooth-Funktion. Man fragt sich ja immer, oh ey Leute, wollt ihr mir jetzt noch eine App auf mein Telefon laden? Brauche ich das eigentlich wirklich? Hier ist ein Feature versteckt und das macht wirklich Sinn, denn du hast noch einen Equalizer, den du einstellen kannst. Und da wird's dann richtig interessant. Denn das Ding ist, wenn es so eingestellt ist, wunderbar harmonisch ausgesteuert, so dass du, keine Ahnung, Radio hören kannst oder eben auch einen Song. Aber so richtig Wumms oder Bums, jeder von uns hat ja so andere Hörgewohnheiten. Du kannst Bässe, Mitten und Höhen einstellen und das auch wirklich hörbar. Also von daher, da kommt dann auch noch wirklich was raus. Ein weiterer Vorteil, das werde ich nicht ausprobieren, aber ich glaube dem Hersteller, die ist wasserdicht. Das heißt, die könnte ich jetzt mit in die Wanne nehmen, das Ding fällt rein und die hat sogar auch einen Schutz. Das heißt, wenn ein Wasserrückstand hinten in dem USB-C-Port als auch in dieser Aux-Mini-Klinke, also man kann, habe ich vergessen euch zu sagen, hinten noch so über Mini-Klinke so ein extra externen oder Mikrofon oder, nee, ja doch.
Nein, du packst einen Zuspieler.
Aux, ja genau, Zuspieler, also dein Walkman.
Genau. Mhm.
So, dann gibt's einen Alarm oder ein Signal, dass dieses Gerät noch nicht trocken ist und dass man dann vielleicht hinten erstmal diese Anschlüsse mit einem Föhn oder mit einem Strohhalm oder mit dem Mund auspusten sollte. Laufzeit, oh Gott, jetzt kommt dieses Kleingedruckte lang, keine Ahnung, was steht da?
20 Stunden steht hier.
20 Stunden, so.
Ich habe gerade geguckt für dich.
Ja, das ist toll. Ich habe die jetzt irgendwie seit einer Woche hier ständig so am Laufen, nie am Limit. Und ich frage mich immer, wann die mal alle ist. Ist sie bis jetzt noch nicht. Also auch so ein No-Brainer. Gibt es in drei Farben. Es gibt die in Schwarz, in so einem Stein, Grau, Blau und in so einer abgefahrenen Zitronenfarbe. Und was habe ich noch vergessen zu sagen? Das ist eigentlich soweit alles, genau. Nee, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, general überholt. Gibt's auch, genau, direkt bei Bose zu bestellen. Und man glaubt ja mal, general überholt, da ist bestimmt ein Kratzer drauf oder so. Nee, die sieht aus wie neu, ist auch wie neu, halt general überholt. Und macht sehr viel Spaß. Ah ja, ein kleiner Downer ist der, man möchte ja manchmal nur ein bisschen leiser machen oder ein bisschen lauter. Das heißt, wenn du über das Handy, also über dein Spotify oder Apple oder was auch immer, über das Handy ein bisschen lauter machst, also über die Wippen an der Seite, dann ist es meist ein sehr großer Sprung. Das ist ein Unterschied am Gerät. Also wenn du an der Box die Lautstärke einstellst, dann ist das feiner eingestellt, als wenn du es eben über das Telefon machst. Das ist ein bisschen doof, weil leiser machen ist dann schnell ganz leise oder ein bisschen lauter ist dann viel zu laut. Das wäre so ein Kritikpunkt, den ich da habe. Ansonsten bin ich sehr happy. Das war jetzt die Vorstellung der Bose Soundlink Max.
Ja, also vom Gerd, Design her, ich kenne Bose ja auch eine ganze Weile und die waren früher sehr, sag ich mal so, vom Design her, ja, nicht richtig stark. Die waren irgendwie sehr zweckmäßig manchmal und auch die Kopfhörer waren jetzt im Gegensatz zu anderen nie fancy oder irgendwas. Ne? Also gut, gerade für Business-Leute perfekt und auch bei den Home-Entertainment-Sachen eher sehr, sehr klassisch. Diese Box sieht wirklich geil aus. Also die haben so, die Rundungen sind schön, das hat irgendwie so einen guten Look. Und auch die Kordel ist ganz interessant, die sie dann als Tragegriff gemacht haben. Was ich ganz witzig finde, das hast du gar nicht erzählt. Also vielleicht passt das auch einfach sehr gut zu dir. Du kannst auch einen Trageriemen holen. Das heißt, du kannst diese Kordel abmachen und dann kannst du dann so ein Schulter
unter die Dusche gehen auf dem Festival. Ja.
Oder wenn du
das hättest mitnehmen können nach Helgoland, das Ding
oder so, also hast du dann diese Box dabei.
Sorry, ganz kurz, ist doch Quatsch. Ist doch total, darum habe ich es nicht vorgestellt. Ist doch totaler Quatsch.
Und also kostet 55 Euro.
Wie viel?
55.
Alter, okay, herzlichen Glückwunsch.
Ja, schöne Box. Das mit Gewicht überrascht mich tatsächlich, was du gesagt hast.
Die ist schwer.
Das ist irgendwie, es ist toll, weil die dadurch auch gerade was so die nur physikalisch jetzt ist es geil. Ich habe die noch nicht gehört, aber das muss eigentlich so sein, dass sie mit satt irgendwo steht. Und wenn dann die tiefen Töne kommen, dadurch natürlich auch die Vibration nicht einfach dann verpufft, sondern durch diese Oberfläche, wo sie drauf steht, auch wirklich wunderbar dann irgendwie zum Tragen kommt. Toll, also ich bin vom Design schon mal sehr, sehr, sehr angetan. Sehr schönes Ding. Die Features sehen gut aus. AUX ist toll, weil auch einige Boxen haben das schon gar nicht mehr. Also gerade in der Größe, dass du eben halt, also auch einen Plattenspieler oder sowas, wenn du Bock hast, oder irgendeinen anderen Zuspieler.
Dein Discman kannst du dann
ja auch genau. Ja. Toll, finde ich gut. Also wirklich ganz, ganz.
Nee, also wenn ihr gerade auf der Suche seid und, keine Ahnung, ein bisschen mehr ausgeben wollt, kann ich sehr empfehlen, checkt das auf der Bose-Seite und holt euch die general überholte Version, macht da noch einen Schnapper oder wie auch immer. Ja, das war jetzt eine Bluetooth Box. Und wenn wir uns irgendwo sehen, dann könnt ihr ja selber auch mal auf den Knopf drücken. Das mache ich jetzt auch. Und damit übergeben wir dann auch zum nächsten Thema. Pass auf. Ui, jetzt ist er aus. So, ASMR Bose Box.
Camperman unterwegs.
Ja, viele von euch kennen ihn schon. Er war auch schon oft bei uns zu Gast, der Florian Schönfelder. Seines Zeichens auch der Betreiber der Community und der Events von Nordic Van Cruise. Hallo Florian.
Hallo Henning, moin, grüß dich.
Na mein Lieber. Du, ich freue mich sehr, dass wir dich mal wieder als unseren Außenreporter hier begrüßen dürfen, der uns jetzt was erzählt und zwar von einem schönen, schönen Campingplatz, den du, glaube ich, letztes Wochenende bereist hast, richtig?
Genau, letztes Wochenende hatten wir das lange Maiwochenende und da bin ich mit der Family nach Fehmarn getingelt.
Ja. Herrlich, immer gute Reise. Wann bist du los?
Oh, nicht Freitag, sondern Donnerstag, man verwechselt das ja so gerne. Wir sind relativ spät losgefahren und haben durch die schönen Baustellen auf der A1 haben wir natürlich 2,5 Stunden für die 130 Kilometer gebraucht. Aber sind dann bei herrlichstem Sonnenuntergang am Donnerstagabend dann auf Fehmarn angekommen und haben uns dann zum Campingplatz Struckramp-Hook aufgemacht.
Okay, jetzt sprechen wir. Struckramp-Hook. So,
Struckramp-Hook, genau.
Struckramp-Hook. Ich kann es nicht aussprechen. Ich werde es, glaube ich, auch nie aussprechen können. Aber erzähl mal, wo auf der Insel ist der?
Das ist, wenn man rauskommt, gleich links. Das ist ganz witzig. Man kann den von der Brücke aus sehen. Dann guckt man ja zu diesem ganz kleinen Leuchtturm Struckramp-Hook, der auch vermietet ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der als Leuchtfeuer noch funktioniert. Ich glaube, ja. Und genau dahinter an der, was ist das, so eine südwestliche Ecke von Fehmarn, wie heißt das da bei Lemkenhaven, die kleine Bucht, die auch Richtung Ort rüber geht, da liegt der Campingplatz Struckramp-Hook. Direkt mit sozusagen an zwei Seeseiten.
Ach cool, cool. Ja. Okay, also das heißt, man sieht auch die schöne Sundbrücke, wenn man sie sehen möchte.
Genau, von den richtigen Plätzen aus hat man durch eine Hecke direkt einen Blick auf den Fehmarnsund und kann eben, ist natürlich ein Traumspot für Angler da. Dann kann man sich da auch mit ins Wasser stellen und angeln. Und auf der anderen Seite kann man eben die Bucht nutzen zum Surfen, Kitesurfen, Baden, Planschen. Und da sind wir nach langer Zeit mal wieder gewesen.
Hat sich da was verändert?
Auf dem Platz, ja. Die haben ganz viel neu gemacht. Die haben so alte, unschöne Hecken weggenommen. Die haben ein riesengroßes, schönes Sanitärgebäude gebaut, was wirklich schick ist, mit Fitnessstudio, was man kostenfrei mit nutzen kann. Ganz tolle Bäder mit so Regenschauer.
Duschen. Ja, ja.
Sehr offen, hell und freundlich gemacht. Die haben eine tolle Küche, fand ich von der Ausstattung ganz toll. Vernünftige Backöfen und Kochflächen, ganz viele Kühl- und Gefrierschränke, wenn man mit dem Zelt da ankommt. Falls Gerd da mit seinem Lastenrad da mal eine Pause macht.
Ja, da fährt er ja dran vorbei. An der
sozusagen,
Insel.
Ja. Genau. Wir müssen ja ein paar Ziele setzen.
Ja, nee, ich habe die Bilder gesehen. Das ist ja purer Luxus. Das ist ja alles nagelneu. Wann haben die das gemacht? Jetzt gerade oder wie?
Oh, wann ganz genau? Also es wirkt so, als hätten sie es jetzt über den letzten Winter gemacht. Ja. Also es ist wirklich, wirklich sehr neu. Wie gesagt, ich war ja auch länger nicht da. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, wann sie es gemacht haben.
Ja.
Aber es ist wirklich niegelnagelneu.
Stark.
Das ist echt schön. Ist ja auch ein 5-Sterne-Campingplatz. Also die hat auch die höhere Kategorie. Und hat man einfach einen der schönsten Sonnenuntergänge auf Fehmarn, kann man da vom Strand aus sehen.
Und du hast auch gesagt, es gibt da so eine nette Strandbar.
Ja, da haben ein paar Jungs vor ein paar Jahren schon einen Container aufgestellt und eine Strandbar Strohkamp aufgemacht. Und die ist auch größer geworden mit schöner Terrasse und die Lichterketten blinken da abends im Sonnenuntergang. Lagerfeuer wird da angemacht und ab und zu haben die auch Live-Musik da. Das ist schon richtig, richtig cooles Feeling, da am Strand zu sitzen und sich also diesen grandiosen Sonnenuntergang, wenn so die Sonne hinterm Flügger Leuchtturm untergeht, du hast ja auch das Bild gesehen, wo man dann die roten Wolken mit dem Leuchtturm im Vordergrund, der dann noch so vor sich hin blinkt. Also sehr romantisch auf jeden Fall.
Ja, super geil. Nee, sieht richtig gut aus und ihr könnt euch das natürlich auch angucken. Wir werden das bei Instagram posten. Du warst ja so nett und hast nicht nur den Platz besucht, sondern auch ein paar Bilder gemacht. Und ich muss sagen,
genau.
Die Farbverläufe, die sind schon echt astrein, astrein. Ja, aber wenn ich jetzt 5 Sterne höre, dann ist das denn auch ein 5-Sterne-Budget, was ich da anlegen muss, wenn ich da hinfahre? Oder wie sieht das aus?
Nee, zum Glück nicht. Also wir haben so einen Tipp befolgt von Freunden, die gesagt haben, sie sind das Wochenende da und wir sind sozusagen gleich neben der Anmeldespur hinterm Hauptgebäude haben wir uns auf Wohnmobilplätze gestellt. Die sind eigentlich direkt so am Zaun. Auf den ersten Blick etwas unattraktiv, aber es ist die niedrigste Preiskategorie und man hat dann doch relativ seine Ruhe. Klar, wenn Anreiseverkehr ist, jetzt vom Wochenende sind da ein paar mehr Fahrzeuge, die da vorne warten. Aber es laufen nicht so viele am Platz vorbei. Die Dauercamper gegenüber super nett, freundlich, zurückhaltend. Man hat wirklich nur ein paar Meter in die Küche zu den Toiletten und auch zum Einkaufsladen, der dort ist, oder Restaurant gibt es da auch, wo man Burger und Pommes essen kann. Ein paar Foodtrucks wechseln sich da ab.
Oh,
Und
cool.
zum Strand ist es halt auch nicht weit. Kinderanimation
Ah,
ist auch
okay.
da. Und wir waren jetzt mit der Family da. Das Wochenende, also 3 Nächte, waren dann um die 130 Euro. Und Strom ist inklusive und Wasser am Platz.
Und duschen auch.
Duschen auch.
Ja,
Keine
das ist
Duschmagen. Du kannst so
geil.
lange duschen, wie du möchtest. Genau, das ist schon mal immer ganz cool. Ich hasse auch diese Duschmagen. Und
Oh.
dann rennst du los und 50 Cent Stück hier holen und da
Nee.
einwerfen. Am besten auch, wenn der Automat außerhalb der Duschkabine ist.
Ja, oder du bist irgendwie gerade fertig mit dem Aufrödeln und es ist also ein bisschen stressig gewesen. Dann sagst du, jetzt gehe ich mal eine Runde duschen und dann stehst du an der Dusche und merkst, ah, ich muss ja noch die Dinger holen. Und dann ist
Ja.
die Rezeption zu, oh, das finde ich alles so überflüssig. Also ich weiß nicht, warum es das noch gibt, aber das ist natürlich auch eine Investition. Aber schön, dass es macht's leichter, macht's entspannter.
Genau, es
Ja.
ist wirklich, wirklich komfortabel. Wir haben da auch sozusagen zwischen schönen Kinderspielplatz, den die auch neu gemacht haben, mit Basketballplatz und Riesenfußballfeld,
Oh,
mit
geil.
Trampolin und den Hauptwaschgebäude, diesem neuen Gebäude gestanden. Und das war wirklich, die Kinder laufen nach rechts, Papa geht Pipi machen nach links und
Ich
man
dachte, du
trifft
gehst
sich
ins
da dann halt.
Fitnessstudio.
Ja, habe ich ja gar nicht nötig, ne? Dann gab es nichts zu essen. Das war aber in der Tat auch jetzt bei dem guten Wetter, war das ziemlich bes gut besucht
Echt?
morgens. War ich, ja, ich wollte ein Foto machen. Ich habe auch noch mal ein Foto erwischt, wo keiner drin rum
Habe ich
geschwitzt hat.
gesehen, ja.
Und das war, wo ich dann da so reinguckte morgens, so ein bisschen verstohlen und dann gucke ein, so 10 Gesichter an. So, was willst du denn hier? Noch
Krass.
eines?
Welch Disziplin,
Ja,
ja, nicht schlecht,
genau.
nicht schlecht.
Aber wenn man ein bisschen teurere Plätze haben will, geht aber auch, hält sich in Grenzen, kann man auch wirklich direkt am Deich parken, am Deichübergang. Da ist eine Dusche. Wenn man vom Strand kommt, kann man sich auch das Salzwasser gleich abduschen. Das ist sehr nett. Man kann sein Boot mitnehmen. Die haben eine kleine Slipanlage. Man kann da über einen Deich fahren. Also die bieten schon viel. Surfschule ist auf dem Platz.
Okay, also
Da
wenn
kann
du
man.
Lust hast zu schnuppern an dem Wochenende, irgendwie jemand möchte einen Kurs machen, vorher anmelden und dann kann man da auch Wassersport
Genau,
lernen
ja.
oder machen. Auch Kram
Definitiv.
ausleihen?
Ja, ich war jetzt nicht bei
Ja.
der Surfschule aktuell. Früher war das so, dass man auch ein bisschen was ausleihen konnte. Das sind ja die Tschatschullas, die beiden lustigen Zwillinge, die älteren Herren mittlerweile, die betreiben die Surfschule da. Aber die sind auf jeden Fall noch aktiv. Bin ich aber jetzt am Wochenende ehrlicherweise gar nicht rübergegangen.
Ja, okay. Und Blick ist, also Blick aufs Meer ist nur hinterm Deich möglich. Also das Ding ist komplett eingedeicht, der Platz.
Genau, ist komplett eingedeicht. Dann guckt man eben bei der Strandbar so ein bisschen Richtung Westen, genau, eigentlich ziemlich genau nach Westen. Und wenn man auf die andere Seite geht, zum Fehmarnsund, halt nach Süden, beziehungsweise hat halt auch wirklich fußläufig, ich sag mal, gute 10 Minuten ist man wirklich bei der Fehmarnsundbrücke. Cool. Das ist ganz nett. Und man kann da auch den Radweg nehmen und unter der Brücke, an der Brücke lang, dann Richtung Wulfen rüberfahren oder auch nach Burg sind das ungefähr 9 oder 10 Kilometer. Das ist alles machbar mit dem Fahrrad.
Also ja, cool. Ja, super. Also Fehmarn ist ja immer so ein Traumziel, auch schon lange von uns allen. Finde ich schön, schöne Option, vor allen Dingen auch preislich und Ausstattung, das trifft ja richtig den Nerv. Ich glaube, da sollte man sich mal eine Nadel in die Karte stecken an der Stelle.
Definitiv. Ja. Kleinen Tipp kann ich noch geben. Ich finde die Abreise um 11 Uhr am Abreisetag relativ früh, aber man hat auch da die Möglichkeit, nochmal eine Late-Checkout, die Spätabreise dazu zu buchen.
Und die ist dann wann?
Die Uhrzeit, ich glaube, das ist 17 Uhr.
Oh, das ist aber late.
Wir hatten das jetzt an dem Tag nicht gemacht, weil wir auch dann familiäre Verpflichtungen auf dem Weg nach Hamburg nochmal wahrgenommen haben.
Ja.
Aber ich meine, das ist 17 Uhr.
Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir das nächste Mal da zusammen hin. Und wenn ihr das jetzt auch schön gefunden habt, guckt mal bei uns in die Shownotes, da findet ihr den Link. Und die Bilder von Flo, die werden wir bei Instagram posten. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Bericht, den du uns vielleicht, oder weiß ich nicht, vielleicht fahren wir auch zusammen. Das ist ja eh noch geplant. Ja, genau. Flo, danke vielmals für den schönen, schönen Review. Und komm noch gut durch die Woche und bis ganz bald.
Bis bald, Henry.
Tschüss, dann lieber.
Wünsche ich dir auch.
Tschüss. Tschüss.
Die Jungs wollen doch nur campen.
Ich glaube, wir sollten wirklich immer mit dem Außenreporter arbeiten. Ich finde das voll geil. Das finde ich ja voll gut. Ja. Also, dass wir dann irgendwie so wie eine Schalte machen.
Egal, geil, live.
So, so, wie ist denn das gerade vor Ort? Erzähl doch mal, wie fühlt sich das an?
Es regnet!
Super.
Danke nochmal an dich, Flo, dass du dir die Mühe gemacht hast und uns hier den Außenreporter gemacht hast. Das nächste Mal wollen wir Dixi-Klos testen. Vielleicht bist du dann wieder bereit mitzumachen. Nein,
Quatsch. Du, ja, wir können uns ja treffen, weil guck mal, von hier aus mit dem Fahrrad.
Apropos Fahrrad, da sagst du gerade was. Wie sieht's denn aus? Bist du schon ein bisschen weiter?
Ja, ich bin weiter. Ja? Fahrrad steht fest.
Du fährst doch mit dem Hochrad.
Wir fahren mit dem Hochrad, mit dem Einrad. Ja. Also ich finde es immer so schön, wenn die 12-jährigen Kinder hier mit dem Einrad vorbeifahren. Wollte ich auch mal machen.
Geil, ja.
Ich kann sagen mir so, die
richtig
anderen so
gut vorstellen auf dem Ding. Du würdest auch so richtig schön hoch und lang aufschlagen, wenn du dann vorne rüber gehst.
Super Bild. Also, habe ich schon nur Bock drauf. Also ich so sehr wie ich Einrad, ich hasse Einräder fast so sehr wie Jongleure. Also von daher, nee. Und, nein, pass auf. Ich werde mit einem sehr, sehr schönen Cargo-Bike fahren, stelle ich demnächst vor. Und ich werde die Route auch nochmal genauer vorstellen, das ist ganz geil. Also es wird immer geiler. Also das heißt, was ich da mache, wird immer besser. Ich habe jetzt das Equipment baue ich gerade zusammen. Das wird auch so völlig bekloppt. Ich glaube, kein einziger Bike-Urlauber nimmt das Geraffel mit, was ich mitnehmen will. Mal gucken.
Ja, herrlich. Ich freue mich drauf.
Lustig.
Ich freue mich drauf. Wie ist es, wie viel Support-Fahrzeuge hast du geplant? Also so wie viel Skodas fahren hinter dir her mit irgendwie Gerd on Tour?
Meine Ehefrau meinte schon so, Gerd, und weißt du, wenn du dann merkst, du kannst nicht mehr und deine Lunge hängt in den Händen, dann gib Morsezeichen, was auch immer. Ich bin da, ich hol dich ab. Und du hast eine Deutschlandkarte. Du kannst zur Not auch jederzeit wieder nach Hause kommen. Du kannst dich jetzt irgendwie bemuddert, fand ich richtig gut.
Ja. Und dann gibt sie dir noch den Kugelschreiber mit, um den sie dann noch einen 20-Euro-Schein gewickelt hat und sagt, du, wenn es hart auf hart kommt, das findet keiner. Das ist deine Not.
Nee, ich bekomme wahrscheinlich so einen Schlüsselbund, so ein Namensschild, wo da drauf steht, hier, Gerd wohnt hier und hier. So, keine Ahnung.
Brustbeutel transparent und da sind dann deine ganzen Sachen drin. Geil. So. Ja, es wird schön. Ich freue mich drauf. Okay, also wir erfahren mehr. Du hast dich auf einen fahrbaren Untersatz festlegen können.
Ja.
Okay, mit Bluetooth?
Witzigerweise, mit Bluetooth, mit, okay. Erzähl ich den Namen schon? Nee, pass auf. Nein. Also ich sag nur so viel. Da ist irgendwie mit App, mit Bluetooth, mit Monitoren, mit Licht, klar, mit Kamera eingebaut, mit Automatiken, von denen du noch nie gehört hast und nicht wusstest, dass du sie brauchst, mit
ABS.
Ja, ist alles drin. Ist alles drin. Also das ist, glaube ich, das fahrbare iPhone. Also wird geil.
Schön. Jetzt musst du nur noch losfahren, ne?
Ja, ach, scheiße, das muss ich selber.
Kommst du nicht mehr raus.
Das muss ich selber machen, ne?
Ja.
Na gut.
Ja. Herrlich. Also in dem Sinne, nächste Woche mehr. Schaltet wieder ein, wenn ihr Gerd sagen hört. Scheiße, mein Akku ist alle. Ja, genau. Und bis dahin, genießt die Zeit. Donnerstag ist Camperman-Zeit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.